Der Text von heute kommt aus Genesis 1 und ich lese euch den ganzen Text. Es braucht vielleicht eine Zeit, aber ich glaube, das machen wir, das ist es wert. Wir lesen am Anfang: Schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da war aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die das scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so, und Gott nannte die Feste Himmel. Da war aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume, ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Samen ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da war aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da war aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da war aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel über dem Himmel und über das Vieh und über das ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel über dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da war aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, und so vollendete Gott am siebenten Tag sein Werk, die er machte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Ihr habt beim Eingang so ein Kugel bekommen, ein blaues Glaskugel. Die eins haben, nehmt das eins in die Hand. Nehmt das so in die Hand. Das ist die Erde. Das ist deine und meine Welt. Und wenn das die Erde ist, das Kugel, dann wäre die Sonne im Verhältnis etwa 1,4 Meter gross. Also das Vorstellen, 1,4 Meter gross und wäre etwa 150 Meter weg, entfernt von diesem Kugel. Das wäre etwa im Stadtpark vorne. Und das Kugel dreht um die Sonne um. Der Planet Mars, der wäre etwa halb so gross und der wäre etwa 70 Meter in die Richtung, also auf die Höhe vom Schulhaus. Das sind noch die näheren Planeten. Der Planet Saturn, das ist der mit dem Ring. Noch nicht zeigen, Foto, noch nicht zeigen. Der Planet Saturn, das ist der mit dem Ring, der wäre etwa 10 cm gross. So gross wie eine Faust. Und der wäre etwa 1,5 km weit weg von dieser Sonne im Stadtpark. Das wäre irgendwo beim See unter. Und der Planet Neptun, der am weitesten weg ist, der wäre etwa 5 cm gross. Der ist ungefähr 4,5 km weit weg von dieser Sonne. Das wäre etwa in Sutzlatterungen ungefähr, nicht gerade ganz. Und der macht er seinen Weg um die Sonne um und er 4,5 km in die andere Richtung. Mich hat das beeindruckt, das kleine Kugel zu sehen. Wir haben vor ein paar Jahren mit unseren Kindern den Planetenweg gemacht auf dem Weissenstein und sind so in diesen Stationen nachgegangen. Und das Grössenverhältnis hat etwas gemacht mit mir. Das kleine blaue Kugel zu sehen, wie sie so ein bisschen nichts schwebt. Es ist ungefähr 1,5 Jahre her, jetzt kannst du uns das Foto zeigen, dass NASA ein Weltraumteleskop hat installiert im Weltraum, das James Webb Teleskop, und ungefähr vor einem Jahr haben sie das Foto hier gemacht und der Welt vorgestellt. Wenn man ein Sandkorn gegen den Himmel streckt, dann ist das etwa der Ausschnitt von diesem Foto hier. Und man sieht drauf etwa 6.000 bis 7.000 Galaxien. Foto. Der Thomas Zurbuchen war der wissenschaftliche Direktor von dieser Zeit bei NASA und er hat das Foto kommentiert und hat gesagt, hier sieht man den Ursprung. Also hier sieht man die ältesten Galaxien und eine der ältesten Galaxien, die man da drauf sieht, sind ca. 13,1 Milliarden Lichtjahre entfernt. Das sind Kategorien, da habe ich keinen Platz in meinem Kopf dafür. Ich kann das irgendwie nicht einordnen. Schon nur das finde ich wahnsinnig, das Kugel, das Foto hier. Der Arnold Benz, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er war Astrophysiker an der ETH in Zürich. Und er hat gesagt, er ist auch ein Christ, und er hat gesagt, wenn er die Bilder vom Universum sieht, die Sterne, die Galaxien, die Distanzen, dann macht das mit ihm so ein bisschen zwei Sachen. Auf die eine Seite bewirkt es ihm Staunen. Staunen über die Grösse, über die Dimensionen, über die Schönheit, über die Farben. Das ist ein wunderschönes Universum. Und auf der anderen Seite sagt er aber auch, wenn er die Fotonen sieht, die Bilder, die Zahlen, erschrecken. So klein sind die Menschen. So im Verhältnis fast unbedeutend. Erschrecken über die lebensfindliche Atmosphäre, die an den meisten Orten in diesem Universum herrscht. Und das ist ein Lebensgefühl, das er beschreibt, das in unserem säkularen Zeitalter ganz viele Menschen kennen. Je mehr dass man das über das Universum weiss, desto mehr löst sie uns Menschen ein Gefühl von Einsamkeit aus. Wer sind wir? Sind wir wirklich so bedeutend in diesem Universum, wie wir uns das vorgestellt haben? Einsamkeit und die Frage nach Bedeutung kommen in unserem säkularen Zeitalter ganz stark an die Oberfläche, wenn wir so die Bilder sehen. Die Zahlen, die Bilder, das ist die Sprache der Naturwissenschaft. Die messen, die Zahlen präsentieren, die haben ihr Modell. Und ich probiere hier und dort das ein bisschen einzuordnen. Ich verstehe nicht so viel davon. Das ist eine Sprache, wie sie das Universum wahrnehmen und beschreiben. Das ist eine Sprache. Es gibt aber noch ganz andere Sprachen, wie man das Universum wahrnehmen kann, wie man es beschreiben kann. Und ganz eine andere Sprache ist die von der Bibel. Die Bibel beschreibt das Universum auch, aber es braucht andere Bilder, andere Wörter. Es hat ganz eine andere Perspektive dazu. Und ganz interessant ist ja auch, wenn diese zwei Sprachen miteinander ins Gespräch kommen. Der interdisziplinäre Dialog von Naturwissenschaft und Theologie oder Bibel. Ich gehe heute nicht so gross auf den ein, aber die, was interessiert, empfehlen nach Arnold Benz zu lesen. Er hat übrigens im EGW, EGW Verlag ein paar Bücher publiziert. Oder Leslie Newbegin ist ein anderer, der probiert, die zwei Sprachfelder miteinander ins Gespräch zu bringen. An diesem heutigen Morgen möchte ich die Sprache von der Bibel anschauen. Den Schöpfungstext probieren, ein bisschen zu verstehen, einzuordnen. Und zwar lesen wir ganz am Anfang, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, Gott steht also am Anfang von diesem Universum, und es gibt in dem Text, den wir gelesen haben, kein anderes aktives Subjekt als Gott. 43 Mal ist Gott als aktives Subjekt erwähnt. Er ist der, der es schafft. Er ist der, der redet. Er ist der, der kreiert. Und niemand und nichts anderes in diesem Text hat eine aktive Rolle. Und das zeigt uns ganz klar, wer am Anfang von diesem Universum steht, von dieser geschaffenen Welt. Es ist der Herrscher Gott über Himmel und Erde. Und dann lesen wir weiter, dass der Schöpfer Himmel und Erde schafft. Zwei Sphären. Der Himmel oben oder unten, wo auch immer. Der Himmel, der Ort, wo Gott wohnt. Es ist der Ort, wo Gott daheim ist. Und dann schafft er eine zweite Sphäre. Das ist die Erde, oder vielleicht könnte man sagen Universum. Das ist der Ort, wo die Menschen daheim sind. Und wir sehen, dass ganz am Anfang Himmel und Erde tief ineinander hineingreifen, tief ineinander verwoben sind. Gott wohnt in den Menschen. Wir lesen aber auch weiter, dass da auf eine Art eine Finsternis vorhanden ist. Wir wissen nicht genau, was das heisst, Finsternis. Ist es einfach eine Abwesenheit von Licht? Oder ist da schon eine Art eine lebensfindliche oder eine wiedergöttliche Macht am Werk? Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall beschreibt aber der Text, dass über dieser Finsternis Gottes Geist ruht. Er wacht darüber, über dieser Finsternis. Und er schafft Gott aus dieser ersten formlosen Erde etwas Neues. Er schafft anhand von 7 Tagesabschnitten, und ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, wie wir die verstehen sollen, er schafft anhand von 7 Tagesabschnitten eine neue Schöpfung. Und er macht das, indem er jeden Tag einen ähnlichen Tagesablauf hat. Vielleicht kannst du uns das heute zeigen. Jeden Tag ist es so, dass Gott etwas sagt, es soll etwas werden, und er erschafft Gott das, was er gesagt hat oder benennt. Und das, was er gesagt hat und das, was er geschaffen hat, das entsteht. Und er macht Gott einen Schritt zurück und schaut es an und bewertet es. Es ist gut. Und dann kommt der Tag zum Abschluss. Das wiederholt sich 6 Mal. Wir schauen die Tage kurz einmal an. In den ersten 3 Tagen, ich kann es in der nächsten Folie zeigen, in den ersten 3 Tagen, da schafft Gott 3 Sphären. Licht und Finsternis, er trennt das. Am 2. Tag trennt Gott Himmel und Meer, also trennt das Wasser. Und dann steht irgendwie Wolken, ein Himmel oben und Wasser, Meer unter. Und er am 3. Tag trennt er Meer und Erde. Es entsteht ein trockener Ort. Und das ist so ein bisschen das Bild von dieser Zeit. Himmel mit Wolken, Meer am Rand, in der Mitte Erde. Und an den 2. 3 Tagen setzt Gott nachher so Regenten ein über diese 3 Sphären. Also am 4. Tag, da setzt Gott ein Regent ein über Tag und Nacht, Sonne, Mond, Sterne. Am 5. Tag setzt der Regenten ein über die Wolken, über den Himmel und über das Meer, also Vögel und Fisch. Und am 6. Tag, da setzt der Regenten ein über einen trockenen Ort, also Tiere am Land und Menschen. Und dann macht Gott einen Schritt zurück, nochmal, ruht, schaut es an und sagt, nicht nur gut, sondern sehr gut. Es ist sehr gut. Der Randy Wright hat vorgeschlagen, dass wir in diesem Schöpfungstext ein Tempo beschrieben wird. Gott schafft nicht einfach nur eine Schöpfung, sondern er schafft hier ein Tempo und dass hier eine Temposprache diesem Text zugrunde liegt. Und wenn man so das Bild sieht, das er zeichnet, das der Schöpfungstext zeichnet, dann merkt man etwas von dem. Oben Himmel, wo Gott wohnt, wo Gott daheim ist. Und dann wie ein Gebäude. Wolken, Meer, die Feste in der Mitte. Und der Mensch, der im Zentrum von diesem Tempel nicht ein Götz aus Stein und Holz ist, sondern ein Mensch, der Gottes Wesen vom Himmel her soll in die geschaffene Welt hinein reflektieren. Und der geschaffene Mensch, der Gottes Treue und Gottes Güte soll in die Welt hinein reflektieren, der kann das erst machen, indem er sich Mann und Frau ergänzen, in die Welt hinein reflektiert werden. Erst dort, wo sich Mann und Frau ergänzen, wird Gottes Abbild in die Welt hinein reflektiert. Ihr merkt, das ist ganz eine andere Sprache, ganz ein anderes Anliegen, ganz ein anderer Ansatz, als das Naturwissenschaft will beschreiben. Es hat ganz einen anderen Ansatz, ganz ein anderes Ziel. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das für uns? Für uns heute, hier, an diesem heutigen Morgen. Ja, einmal in einem Gottesdienst ein Zeugnis gehört von einer Frau, die mich sehr beeindruckt hat. Sie hat beschrieben, wie sie ist gewandert Sie war unterwegs gewesen, und so ein bisschen gegen Abend ist sie so auf einen Hügel hochgekommen und hat oben runtergeschaut und unter einen wunderschönen See, eine wunderschöne Abendstimmung, die Sonne ist untergegangen. Und als sie so das Bild gesehen hat, sagt sie, danke Gott, danke für die Schöpfung, die du geschaffen hast. Und dann hat sie aber den Eindruck, als ob ihr Gott sagt, du bist Teil von dieser Schöpfung. Ich habe dich gemacht, wie du es geniessen, diese Schöpfung. Also du bist Teil von dem Gemälde, das du da gesehen hast. Du bist in diesem Bild drin. Ich habe dich als Teil von dieser Schöpfung gemacht, wie du es geniessen. Das ist ein ganz schönes Bild, denke ich, was sie in diesem Gottesdienst beschrieben hat. Gott schafft Himmel und Erde. Erde oder das Universum steht Gott gegenüber. Und die geschaffene Welt ist gut. Es ist eine gute Welt, so wie sie Gott geschaffen hat. So lesen wir sie in diesem Text. Der Johannes Calvin, Reformator in Genf, hat aufgrund von diesem Schöpfungstext eine lebensbejahende Spiritualität entwickelt. Er hat gesagt, in diesem Text sehen wir, dass wir Ja dürfen zu dieser geschaffenen Welt sagen. Wenn wir sie aus Gottes Händen empfehlen, die geschaffene Welt, dann dürfen wir sie geniessen, dann ist sie gut. Wenn ich herausfordere, in aller Regel, wenn wir beten, wenn ich bete, dann tue ich die Augen zu. Dann schaue ich so ein bisschen in mich rein, tue mich von meinem Umfeld ein bisschen lösen und das hat seine Berechtigung. Das ist so ein bisschen die Annahme Gottes in mir innen, ich kann mich auf das konzentrieren. Wenn ich herausfordere, das nächste Mal, wenn ihr betet, probiert einmal die Augen offen zu behalten. Mit offenen Augen zu beten. Und dann seht ihr die Schöpfung, die Gott gemacht hat. Wenn wir so aus Gottes Händen empfehlen, die Schöpfung, dann ist sie gut. Das kann ein kühles Feierabendbier sein. Oder es kann ein weisser Sandstrand sein mit Palmen und ein schönes, warmes Meer. Es kann aber auch der menschliche Körper sein. Das Geschenk von der Sexualität ist ein Geschenk von Gott. Es kann ein gutes Essen sein, das Gott uns gibt, auftischen, das wir geniessen können. Oder zu schaffen mit den Händen. Ich bin völlig unbegabt mit den Händen. Aber zu arbeiten mit den Händen und zu sehen, wie etwas entsteht. Oder Musik, das Tanzen, die Freude, der Ausdruck. Man kann auch die Natur anschauen, die wunderschönen Bilder oder die geschaffene Tierwelt. Wenn wir es aus Gottes Hand empfehlen, dann ist es eine gute Welt. Mit offenen Augen beten. Jetzt ist es so, dass wenn wir aber mit offenen Augen beten, dass wir vielleicht auch noch ganz andere Sachen wahrnehmen. Dass nämlich die geschaffene Welt nicht nur gut ist, sondern dass es dort auch ganz viele gefallene Aspekte hat. Das muss ich gar nicht so gross ausführen. In dieser geschaffenen Welt, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann stellen wir fest, es gibt hier ganz destruktive Kräfte. Tsunamis, die verheerend anrichten. Erdbeben. Piranhas zum Beispiel, mit diesen scharfen Zähnen und diesen aggressiven Psyche. Auch das ist irgendwo Teil, wo wir feststellen. Wir können Krankheit, Hunger, vielleicht lebenslängliche Konflikte, Kriege. Es ist auch eine gebrochene Welt, wo wir drin sind. Das lesen wir nicht in diesem Text. Da kommen wir später drauf, andere Texte, die das aufzeigen. An dem heutigen Morgen möchte ich auf die gute, geschaffene Welt konzentrieren. Gott schafft ein Gegenüber. Eine Welt, die ihm gegenübersteht. Das Universum, das ihm gegenübersteht. Und er schaut die geschaffene Welt an und sagt, es ist sehr gut. Und wenn wir sie aus Gottes Händen empfehlen, dann dürfen wir sie geniessen. Allerdings ist die geschaffene Welt nach diesen 7 Tagen noch nicht fertig. Wir lesen im Johannesevangelium, wo ich Freude hatte, dass die Irene den Text am Anfang gelesen hat. Wir lesen im Johannesevangelium, dass es, wo Jesus von den Toten auferstanden ist, dass es am ersten Tag war, vor einer neuen Woche. Oder man könnte vielleicht sagen, am 8. Tag schafft Gott nochmal etwas Neues. Am 8. Tag schafft Gott aus dieser guten und aus dieser zerbrochenen Welt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an dem heutigen Morgen dürfen wir sogar teilnehmen an dem neuen Himmel und an dem neuen Erde. Darum, zum Abschluss, nehmt die Kugel nochmal in die Hand. Das ist deine, das ist meine Welt. Das ist eine gute Welt, das ist die Welt, die Gott geschaffen hat. Und gleichzeitig ist es eine zerbrochene Welt. Es ist aber eine Welt, die nicht einfach im Nichts innen schwebt, sondern es ist eine Welt, die in den Händen vom Schöpfer und vom Erlöser gehalten wird. Und diese Hände, das sind fähige Hände und gleichzeitig sind es gekreuzigte Hände. Das sind Hände, die wissen, was Leiden bedeutet. Und in dieser Hand ist deine und meine Welt am heutigen Morgen gut aufgehoben. Und ich bin der Überzeugung, dass das eine der Kernaussagen von diesem Text ist. Deine und meine Welt, wie wir so immer wahrnehmen, ist in den Händen vom Schöpfer von Himmel und Erde. Amen. Amen. Ich bete, und dann nehmen wir uns eine Zeit von Stille und würden dann gleich zum Abendmahl gehen. Himmlischer Vater, du siehst unsere Welt. Nicht nur die runde, blaue Kugel. Du weißt, wo wir an diesem heutigen Morgen sind. Du kennst unsere Lebenswelt. Mit allen schönen, mit allen guten Seiten, mit allen zerbrochenen Seiten. Und so schnell sind wir, bin ich wie haltlos. Doch einsam, bedeutungslos. Und ich danke dir aber, himmlischer Vater, dass diese Welt und dass unsere kleine Welt nicht einfach nur haltlos ist, sondern dass sie in deinem Hang gehalten ist. Und ich bitte dich, dass gerade an dem heutigen Morgen das für uns immer wieder neu zu einer Realität kann werden. Dass unser Leben gut und zerbrochen in deiner guten und fähigen Hand aufkommt.